2007 wurde das palästinensische Flüchtlingslager Nahr el-Berd im Libanon in einem mehrmonatigen Krieg komplett zerstört. In unserer Sendereihe Nahr el-Berd – zwei Jahre nach dem Krieg gehen wir den Hintergründen des Krieges nach und dokumentieren verschiedene Aspekte der gegenwärtigen Situation im Flüchtlingslager.
Wir bauen und sie zerstören. Wir haben nichts getan. Sie wussten ja, wo Fatah al-Islam sich aufhielt. Sie hätten sie einkreisen und dort erledigen können, meinetwegen. Aber bei Allah, wir haben nichts getan.
Die das sagt, ist Rima, Mitbesitzerin einer Schreinerei im palästinensischen Flüchtlingslager Nahr el-Berd im Norden Libanons. Das war im Herbst 2007. Von Ende Mai bis Anfang September 2007 war das Flüchtlingslager Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen der militanten islamistischen Gruppierung Fatah al-Islam und der libanesischen Armee. Die Islamisten hatten sich in Nahr el-Berd eingenistet. Die Kämpfer waren größtenteils Nicht-Palästinenser, sie kamen vor allem aus Ländern des Nahen Ostens, des Persischen Golfs und Nordafrikas. Im November 2006 trat die Gruppe erstmals unter dem Namen Fatah al-Islam in Erscheinung. Bis im Frühling 2007 wuchs Fatah al-Islam auf mehrere hundert Kämpfer an. Mittlerweile verfügten diese über ein ansehnliches Waffenarsenal und reichlich Munition. Dies, obwohl die libanesische Armee sämtliche Eingänge ins Flüchtlingslager kontrollierte. Im Mai 2007 überfiel eine Gruppe von Fatah al-Islam-Kämpfern eine Bank in der nordlibanesischen Stadt Trablus. Anscheinend erhielten die Islamisten durch diese Bank regelmäßige Zahlungen. In diesem Monat aber blieben sie aus. Die Kämpfer zögerten nicht, sich das Geld mit ihren eigenen Mitteln zu holen. In der Folge kam es zu Schießereien mit den libanesischen Sicherheitskräften. Als Reaktion darauf griffen die Islamisten am Rande Nahr el-Berd seinen Armeeposten an und massakrierten die dort stationierten libanesischen Soldaten. Dann schlug die libanesische Armee zurück. Die meisten der rund 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner Nahr el-Berd flohen ins nahegelegene palästinensische Flüchtlingslager Bedawi. Während den folgenden vier Monaten harrten sie dort unter schwierigen Umständen in Schulen, Garagen, Zelten und Privatunterkünften aus. Sie warteten das Ende des Krieges ab, um in ihr Camp zurückzukehren. Anfang Oktober 2007, rund einen Monat nach dem Ende der Kämpfe, war es soweit. Die libanesische Armee erlaubte einigen tausend Flüchtlingen unter strengsten Kontrollen die Rückkehr in den äußersten Bereich des Flüchtlingslagers. Mohammed, ein junger Palästinenser, erinnert sich.
Wir kehrten ins Camp zurück und sahen, was daraus geworden war. Ich war schockiert, sehr schockiert. Alles war zerstört. Schwarzer Rauch stieg auf. Die Straßen waren leer, alles war zu Schutt reduziert. Sämtliche Häuser lagen in Trümmern. Ich war schockiert und von Gefühlen überwältigt. Es war tragisch. Ich erinnere mich an das Leben, das ich hier lebte, wie ich bestimmte Straßen entlang ging, wie die Gebäude aussahen. Ich ging eine zerstörte Straße hinunter, aber nichts erinnerte mich daran, dass dies die Straße war, die ich früher immer entlang ging.
Nahr el-Berd Camp wurde in den 50er Jahren errichtet. Ein Teil der 700.000 Palästina-Flüchtlinge strandete damals im Libanon. Bis heute wird den Palästinensern die Rückkehr in die Heimat verweigert. Aus den einzigen Zelten wurden bald kleine Betonhäuser. Unter dem Bevölkerungsdruck wucherten die Häuser in die Höhe, denn die Fläche des Camps ist begrenzt. Viele Gassen waren so eng, dass keine zwei Personen nebeneinander laufen konnten. In manche Häuser und Wohnungen drang nie Tageslicht. Im Krieg wurde der Kern Nahr el-Berd komplett zerstört. Im äußersten Bereich standen nach den Kämpfen nur noch wenige Häuser. Und was noch nicht in Trümmern lag, war mindestens schwer beschädigt und ganz sicher geplündert.
Hier war einst eine Schreinerei. Alles ist verbrannt. Nichts ist übrig geblieben. Alles Werkzeug und alle Maschinen sind fort. Sie haben alles weggenommen oder verbrannt. Allah wird über sie richten. Wir bleiben standhaft im Namen Allahs, wir bleiben standhaft. Wir bauen die Werkstatt wieder auf, besser als sie einst war.
Die libanesische Regierung erklärte den Krieg in Nahr el-Bared Anfang September 2007 für beendet. Bis die ersten Flüchtlinge in den äußeren Bereich des Camps eingelassen wurden, verging mehr als ein Monat. Die libanesische Armee hatte währenddessen die vollständige Kontrolle über das Flüchtlingslager. Am Rande des einstigen Camps wohnt Mohammed mit seiner Familie. Die Wände seines Hauses sind mit schwarzem Ruß überzogen und zerschossen. Mohammed und sein Vater stolpern durch den Schutt.
Als der Krieg vorüber war, begannen sie die Häuser anzuzünden. Die Armee ging ins alte Camp und belagerte Fatah al-Islam. Derweil brannte eine andere Gruppe Soldaten die Häuser nieder. Sie stahlen alles, was in den Häusern zu finden war. Auch unser Haus wurde geplündert. Jetzt ist es leer. Nichts ist übrig geblieben. Unser Haus war komplett möbliert. Es gab elektronische Geräte und andere Dinge. Jetzt ist es völlig leer.
Es waren keine isolierten Fälle von Plünderung und Brandstiftung. Die eine Hälfte der Straße, an der Mohammeds Haus steht, wurde Ende März 2008 von der libanesischen Armee verlassen und seinen einzigen Einwohnerinnen und Einwohnern übergeben. In allen 20 Gebäuden fanden sich Brandspuren. Oft waren ganze Räume oder gar Etagen vollständig ausgebrannt. In manchen Fällen fanden sich klare Hinweise dafür, dass Möbel angezündet worden waren. In beinahe allen Häusern gab es Spuren von flüssigen Brennstoffen an den Wänden. Darüber hinaus waren die Häuser beinahe leer. Mancherorts fehlten sogar die Fenster und Türrahmen. In mehreren Häusern waren Gehäuse von Computern zwar noch an Ort und Stelle, die einzelnen Komponenten aber verschwunden. Baulärm dringt aus einem Haus in der Nachbarschaft Mohammeds. Hier wohnte Hiem mit ihrer Familie. Vor dem Krieg beherbergte ihr Haus neben einigen Wohnungen eine kleine Computerreparaturwerkstatt, eine Metzgerei und ein Elektronikgeschäft.
Alle unsere Schlafzimmer wurden geplündert. Aus dem Mädchenschlafzimmer sind sogar unsere Kleider verschwunden. Wir wissen nicht, ob sie gestohlen oder verbrannt wurden. Jedenfalls sind sie nicht mehr da. Unsere Wohnzimmer wurden ebenfalls geplündert. Jedes Stockwerk im Haus wurde geplündert. Wir hatten 15 Computer. Wir können keinen einzigen mehr finden.
Im Laufe der Jahre wurde an Nahr el-Bared angrenzendes Land von palästinensischen Flüchtlingen besiedelt, weil die Platzverhältnisse im Kern des Camps zu eng wurden. Die dortigen Häuser stehen außerhalb des offiziellen Flüchtlingslagers. Deshalb sorgt das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, die ANRWA, dort nicht für den Bau und den Unterhalt der Infrastruktur. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind bei der Reparatur oder dem Wiederaufbau ihrer Häuser primär auf sich alleine gestellt. Die Arbeit ist gefährlich. Blindgänger, einstürzende Mauern und Decken, beschränkte Verfügbarkeit von Strom und mangelndes Werkzeug sind nur einige der Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gilt. In manchen Häusern helfen von den Kindern bis zu den Großeltern alle Familienmitglieder mit. In einer Arbeitspause äußert sich Hiem zur zweifelhaften Rolle der libanesischen Armee.
Wer verbrannte und plünderte die Häuser? Das ist ein schwieriges Thema. Es ist aber klar, wie er es getan hat. Fatah al-Islam wurde vernichtet. Haben sie wirklich all unser Hab und Gut in ihre Gräber mitgenommen? Wer sonst noch war denn im Camp, außer der libanesischen Armee?
Die Tatsache, dass es selbst nach dem Krieg in Nahr el-Bared zu Zerstörungen kam und Häuser in riesigem Ausmaß geplündert und abgebrannt wurden, lässt auf eine gewisse Systematik schließen. Auch wenn der eine oder andere Soldat die Chance genutzt haben wird, sich zu bereichern oder seinem Hass oder seiner Wut auf die palästinensischen Flüchtlinge freien Lauf zu lassen, riecht die Sache nach mehr. Gab es Befehle von oben? Kamen Befehle aus der Politik oder von der Armeeführung? So oder so schimmert etwas deutlich durch. Die Zerstörung des Flüchtlingslagers nach Harel Barrett war wohl nicht nur ein Nebeneffekt des Krieges, sondern eines seiner Ziele. Diese Sendung ist Teil unserer Sendereihe nach Harel Barrett, 2 Jahre nach dem Krieg. Zusammen mit Videos, Fotos und Berichten zum Thema ist die Sendereihe auf der Webseite des anarchistischen Medienkollektivs A-Films verfügbar. afilms.blogspot.com. Für die Musik danken wir dem Kollektiv Checkpoint 303.